ist, das lernt man am besten, wenn man Beziehungen pflegt mit Menschen, die unterschiedlich sind. Meine Lieblingsphilosophin Hannah Arendt spricht immer davon, von der Kommunikation mit Menschen im Plural. Und damit meint sie mit Menschen, die unterschiedlich sind. Also nicht nur mit meinen Parteigenossen oder nicht nur mit meinen Psychotherapieleuten, die gleiche Sprache sprechen wie ich, sondern es tut Buddhisten gut, mit Psychotherapeuten zu reden. Es tut Psychotherapeutinnen gut, mit, mit Leuten aus anderen Schulen zu reden und so weiter, mit Leuten, die von Psychotherapie überhaupt nichts halten. Ich empfinde das Gespräch mit Menschen im Plural zwar als herausfordernd und manchmal anstrengend, aber als ungeheuer belebend und horizonterweiternd. Und ich denke, nur im Dialog lernt man irgendwann dieses zweistufige Denken. Und es geht natürlich am besten, wenn man sich mit Leuten verbunden fühlt, weil dann ist Wertschätzung da, dann ist Respekt da. Und wenn Respekt und Wertschätzung da ist, ist das Herz ein bisschen offener. Dann kann man ein bisschen besser zuhören und vielleicht geht das Herz mal so auf, dass ich sogar kapieren kann, dass die andere Person, wenn sie anders denkt als ich, nicht einfach nur ein bisschen blöd ist, sondern einfach eine andere Perspektive hat. Eine meiner feministischen Lieblingsphilosophinnen, Luce Irigaray, die hat es so auf den Punkt gebracht, die hat über die Geschlechterdifferenz nachgedacht, über Frauen und Männer und ihre Unterschiedlichkeit und hat gesagt, und wenn wir als Frauen und als Männer lernen, miteinander zu kommunizieren und uns in unserer Unterschiedlichkeit anzuerkennen, also die Unterschiede, ich meine, da ist das, der Unterschied sehr offensichtlich bei Männern und Frauen, ja? Biologisch, kulturell, es ist ziemlich spürbar. Wenn wir es da schaffen, die Unterschiede anzuerkennen und uns als Gleichwertige zu betrachten, dann haben wir den Schlüssel in der Hand, um jede Art von Unterschiedlichkeit mit Respekt anzunehmen, zu reflektieren, zu kommunizieren, durchzudenken und so weiter. Wenn man es da schafft, zwischen Männern und Frauen eine Kommunikation zu entwickeln, die auf der Achtung der Unterschiede, die müssen nicht gleich werden, nicht Angleichung der Geschlechterrollen, alle Männer müssen kochen und alle Frauen müssen Autos reparieren können, hatten wir auch mal die Idee. Irgendwann habe ich das wieder aufgegeben, weil mir das zu anstrengend war, alles zu können, also eine gewisse Art von Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, auch in der Kommunikation, auch in der Energie, im Körperwahrnehmen, in der Kommunikationsstrategie, also Unterschiede wahrzunehmen, aber als gleichwertig zu akzeptieren und nicht eine Hierarchie herzustellen, dass man dann den Schlüssel in der Hand hat für alle möglichen Arten von Unterschieden, finde ich auch sehr spannend. Ja, wichtiger Punkt ist, ich habe es schon genannt, es ist wichtig, den eigenen Standpunkt in Dialogen, im Gespräch, den eigenen Standpunkt wahrzunehmen und zu vermitteln und gleichzeitig zu erkennen, dass der Standpunkt relativ ist und die andere Person einen anderen Standpunkt haben kann. Und ich finde es immer wieder schwer bei Themen, wo ich eine ganz feste Meinung habe, wie man das anpacken sollte. Und dann das ist alles Mögliche, wie man Artikel schreibt und wie man einen Kurs organisiert und wie man den Schreibtisch aufräumt und wie man ein schönes Abendessen gestaltet und wie man eine Podiumsdiskussion macht und man kann es ja alles unterschiedlich machen. Und wenn man das dann mit jemandem zusammen vorbereitet, mit einer Person, die einfach emotional ein bisschen anders tickt, ist eine große Herausforderung. Ja? Zu merken, wir haben unterschiedliche Standpunkte und nicht in eine Hierarchie zu gehen. Und meiner ist besser. Oder eben resignativ, naja, du hast recht, ich bin ein bisschen blöd, ich habe es nicht verstanden. Also ohne in eine Hierarchie reinzugehen, sondern wertschätzend, Unterschiede wahrnehmen, Und dann vielleicht zu sagen, das finde ich immer, wenn ich das kann, finde ich das immer am schönsten. Okay, heute können wir es mal machen, wie du es willst. Und das nächste Mal machen wir es vielleicht so, wie ich es gern will. Aber ich traue dir so viel, dass du das heute machen kannst, wie du das richtig findest. Weil man muss ja sich für eins entscheiden. Man kann ja nicht immer sozusagen Kompromisse schließen im Sinne von den Mittelwert zwischen beiden Positionen. Das geht ja völlig schief oft. Oder es wird platt und langweilig. Ja, was einem hilft, was mir unendlich viel hilft, dass die Welt nicht perfekt wird. Perfektion ist ein Gedankending. Perfektion ist ein Gedankending, ist eine Vorstellung, dass irgendetwas perfekt laufen könnte. Dafür sind viel zu viele Faktoren da, die mitwirken, die selbst ein Zweiergespräch beeinflussen, die eine Abendveranstaltung beeinflussen, die einen Arbeitsprozess beeinflussen, die jede Art von Team-Zusammenarbeit beeinflussen. Die Welt wird nicht perfekt. Finde ich schon hilfreich. Bin ich ein bisschen entspannt. Und was mir auch hilft, ist natürlich ein großes Fass, was man jetzt an der Stelle aufmachen könnte. Die Ursachen für Glück und Leid, wo liegen die? Primär bei den anderen Leuten oder in uns selber? Dazu möchte ich eine kleine Übung vorstellen, die ich sehr gerne mache, wo man das untersuchen kann. Weil wichtig ist, das zu untersuchen anhand der eigenen Lebenserfahrung. Und das kann man jetzt auf jedes Gespräch, jede Art von Kommunikation anwenden, aber auch auf Verhaltensweisen. Und ich nenne die Übung Aufhänger, Stimmung, Hintergrund. Ich rede mit jemandem und werde ärgerlich. Dann ist die erste Frage, was ist der Aufhänger meines Ärgers? Möglichst genau. Ja, das ist der Satz, den du gesagt hast. Wenn du den nicht gesagt hättest, wenn du dieses Schlüsselwort nicht gesagt hättest, dieses Wort, was man nicht sagen darf bei mir, weil es bei mir was triggert. Ja, manchmal weiß die andere Person das ja nicht mal. Aber weil du diesen Satz gesagt hast, habe ich mich aufgeregt. Völlig offensichtlich, liegt auf der Hand. Zweite Frage. In welcher emotionalen Verfassung war ich unmittelbar vor diesem Gespräch? Vor diesem Satz. Wenn man da 20 Mal hinguckt, bei Situationen, wo man sich aufregt, stellt man meistens fest, man war schon schlecht gelaunt, man war schon unter Druck, man war schon etwas müde, aber manchmal stellt man auch fest, ich war neutral, in einer neutralen Verfassung. Aber dann kam dieser Satz. Dritte Frage, welcher Hintergrund wurde aktiviert durch diesen Auslöser? Da gibt es zwei große Bereiche. Das eine sind die Muster, mit denen wir reagieren. Welches Muster wurde getriggert durch diesen Satz? Oh, 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 ja? Und das Muster ist ja ganz offensichtlich in mir aktiviert. Das ist ja nicht, das fliegt ja nicht von der anderen Person durch die Luft, durch die Worte, durch die Schallwellen in mich hinein, sondern da gibt es einen Auslöser, der trifft auf eine bestimmte emotionale Verfassung, die ist vielleicht schon ein bisschen irritiert, und dann wird was ausgelöst in mir. Und das finde ich schon mal sehr interessant, welcher äußere Auslöser, Aufhänger aktiviert welches Muster in mir. Sehr spannend. Jemand sagt, könntest du bitte noch das nachher machen? Wenn ich sowieso schon müde bin, ist meine Reaktion nicht typisch weiblich. Ja, natürlich mache ich das für dich, ich mache ja alles. Das gibt es ja auch, diese Reaktion. Wenn jemand sagt, kannst du bitte, bevor die Person ausgesprochen hat, sagt man schon ja, selbstverständlich. Wenn ich ein bisschen angeschlagen bin, schon ein bisschen müde bin, dann ist meine Reaktion nein. Ja? Also bevor die Person ausgesprochen hat, sage ich schon nein. Könntest du bitte? Nein. Ja? Und ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, was da eigentlich für ein Muster aktiviert wird. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist die 13-jährige überforderte Jugendliche, die auf zwei kleine Geschwister aufpassen muss. Und jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, könntest du bitte, und ich bin schon müde, dann wird ganz schnell diese 13-jährige überforderte aktiviert und sagt, nein. Und das ist schon mal interessant, das zu merken. Bei anderen Leuten wird was anderes aktiviert. Ja? Und dann gibt es noch einen Aspekt, der durch den Auslöser deutlich wird. Also Satz, emotionale Verfassung, Muster. Das hat sehr viel zu tun mit dem, was wir erwarten von der Situation. Da kann man sich dann auch fragen, was habe ich eigentlich erwartet? Ja, ich habe natürlich erwartet, dass alle Leute in 20 Meter Umkreis um mich herum merken, dass ich schon müde bin. Ich habe natürlich erwartet, dass alle Leute, die mich kennen, wissen, dass man mich nicht ansprechen darf, wenn ich müde bin. Ja, ich meine, das sind ziemlich unrealistische Erwartungen, die man da manchmal feststellt. Ja? Und das Interessante ist, wenn man das versteht, wenn man das sieht, das bricht der Verletzung, dem Ärger ein bisschen die Spitze ab. Und die Buddhisten erklären das so, dass statt dem Modus angenehm, unangenehm, das ist ja unser normaler Modus, ist das, was du sagst, angenehm oder unangenehm? Das ist der normale Modus, in dem wir handeln, dass dieser Modus abgelöst wird von Interesse. Ich will verstehen, was da abläuft. Und Interesse ist ein Modus, der mit Freude einhergeht. Wenn man was verstehen will, wenn man was erforschen will, das findet man ja spannend, das ist ja interessant. Dann rückt sozusagen angenehm, unangenehm ein bisschen in den Hintergrund. Das ist immer noch unangenehm, aber das ist nicht mehr im Vordergrund. Im Vordergrund ist, was hat sich damit was verhakt? Auch ein schönes Bild. Meine Muster sind meine Haken. Ich bestehe von Kopf bis Fuß aus Haken. Naja, nicht ganz so schlimm, aber ziemlich viel. Dummerweise bestehen die anderen Leute auch von Kopf bis Fuß aus Haken, alten Mustern, Erwartungen, unbewussten Erwartungen, bewussten Erwartungen, objektivierten Erwartungen. Also ich kann doch wohl von dir erwarten, dass. Kann man noch objektivieren. Und wenn man gute Argumente hat, ist man sehr angesehen in dieser Gesellschaft, wenn man das gut begründen kann, warum das objektiv angemessen ist. Außerdem steht es im Arbeitsvertrag drin, ja, in der Jobbeschreibung. Das haben wir vor 25 Jahren ausgemacht, dass wir das so machen, was auch immer. Ja, also wir haben Haken, die anderen haben Haken. Und was passiert? Man verhakt sich. Und dann kann man es merken. Und wenn man merkt, dass man sich verhakt hat, mal so, mal so, mal so, mal so. Irgendwann nimmt man die Verhakungen nicht mehr so persönlich, weil man kapiert, da steht nicht eine Instanz dahinter, die sagt, also ich will dich verletzen, sondern da verhaken sich einfach Muster. Und die sind nicht persönliche Angriffe von A auf B oder von B auf A, sondern meist auch sehr unbewusst. Man verhakt sich, unpersönlich. Und wenn man Verletzungen nicht so persönlich nimmt, ist schon die halbe Miete, dann ist zwar immer noch eine Verletzung da, aber diese persönliche Ladung, die Person hat mich verletzt, dann wird sozusagen runtergefahren auf Muster A und Muster B haben sich verhakt. Und dann kann ich gucken, was war denn das? Ach so, du hast das Muster, ich bin gerade hilflos und brauche Unterstützung und wende mich an dich und du bist gerade unter Druck und aufgeregt und hast das Muster, ich bin gerade 13 und fühle mich überfordert. Logo, dass sich das miteinander verhakt. Und wenn es dann noch eine Konstellation gäbe, wie, das habe ich früher schon mal erlebt, ich wende mich immer an jemand und sag, ich will was von dir und diese Person sagt, nein, ich habe keine Zeit, kümmere dich um dich selber, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin, dann sucht man das ja auch noch. Zielgerichtet unbewusst. Ja? Man geht genau zu den Leuten hin, die jetzt gerade sagen, nein, weil man das früher schon mal erlebt hat. Sehr interessant. Ja, und wenn man das mal so ein bisschen beobachtet,